Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene.
Wir sind heute in Berlin bei meiner Vorlesung Data Driven Marketing und vor mir sitzt Sönke Kanz. Er ist Director Fundraising bei Greenpeace. Hallo Sönke.
Hallo Thorsten.
So, das freut mich, dass ich dir ein paar dumme Fragen stellen darf zu dem Thema Marketing allgemein, speziell natürlich Online-Marketing, Data-Driven-Marketing. Ihr seid ja schon immer, habt ihr da ziemlich die Nase vorn, was eine Reihe von Sachen angeht. Welchen Data-Stack habt ihr oder wie geht ihr an das Thema Online-Marketing ran?
Ja, wir sind da in der ständigen Entwicklung, denn wie überall haben wir ein paar alte Tools am Start, die aber gut funktionieren. Also unser CRM ist eine Basis, die an sich über Jahre weiterentwickelt worden ist, nennt sich Move, kennt wahrscheinlich kaum jemand, aber ist halt eben noch eine Sache, die funktioniert, die aber demnächst abgelöst wird. Wir sind gerade in einer Ablösung des Selektionstools, das war bisher SAS. Jetzt gehen wir auf Dimetrics, ne, um das Setting auch klar zu machen. Das läuft gerade. Wir arbeiten mit HubSpot, ne, gerade in der digitalen Kommunikation und das ist so das Grundgerüst, was wir benutzen.
Was sind im Moment die wichtigsten inhaltlichen Fragen im Bereich Online-Marketing, die euch beschäftigen?
Wir haben natürlich eine besondere Situation, weil wir sind eine NGO, ne? Wir sind Greenpeace und wir versuchen uns auch dem Thema Big Tech zu widmen. Ihr alle wisst, Big Tech, amerikanische Unternehmen, ihr habt vielleicht das Stichwort europäische digitale Unabhängigkeit auch schon gehört. Da versuchen wir natürlich die ersten Dinge auszuprobieren. Das heißt, wir versuchen Szenarien zu entwickeln, wie wir uns lösen können von den Big Tech Companies. Ich gebe mal ein Beispiel. Ihr wisst vielleicht, dass Meta aufgrund einer europäischen Gesetzgebung politische Ads nicht mehr ausspielt. Aber was sind politische Ads? Ne? Und das war für uns natürlich zunächst mal eine Herausforderung. Da haben wir uns jetzt langsam rangearbeitet, gilt seit letzten Oktober. Und kommen immer mehr dahin, dass wir merken, es ist kein hundertprozentiger Einbruch von Ads von Meta, sondern wir können das eigentlich noch ganz gut aussteuern. Das zeigt aber auch, dass wenn solche Schritte passieren, wenn die Big Tech Companies auf einmal eine Regel ändern, kann das für uns alle sehr schmerzhaft sein. Und wir müssen darauf eingestellt sein, wir suchen nach alternativen Kanälen, aber ihr wisst allen bestimmten Zielgruppen, Facebook, Instagram, was ist da die Alternative? Da muss man lange suchen. Und solche Herausforderungen sind für uns gerade sehr, sehr wichtig. Und das Zweite, was ja auch bei euch ihr Thema ist, KI hat natürlich auch bei uns längst Einzug gehalten. Wir beschäftigen uns damit mit ersten Pilotprojekten, mit ersten Tests, Ideen von der individuellen Anwendung bis hin zu eben Pilotprojekten, wo man versucht, ganze Marketingbereiche oder Fundraising-Bereiche mal in so einen Piloten zu schicken.
Zunächst einmal die Differenzierung Fundraising gegenüber Greenpeace, muss man ja ganz klar sagen, ist ein kleiner Unterschied noch. Also das eine ist die große Greenpeace-Bewegung und du bist jetzt Director Fundraising. Also eigentlich bist du so ein Performance-Marketing-Getriebener, würde ich mal sagen, während Greenpeace allgemein eher auch für Branding sorgt, sicher auch das Ziel hat, Mitglieder zu gewinnen für Newsletter oder so. Was sind so die Ziele, die ihr verfolgt und wie messt ihr diese Ziele?
Ja, der Unterschied ist bei Greenpeace, dass wir nicht wie ein Unternehmen ein übergeordnetes Ziel haben, was sich in harten Business-KPIs messen lässt. Unser großes Ziel ist die Wirkung. Ja, wir wollen Wirkung entfalten. Wir wollen in der politischen Szene Wirkung entfalten. Und wir sind eine politische Kampagnenorganisation. Das wisst ihr alle mit sehr interessanten Aktionen, die auch mal wieder sichtbar werden. Vielleicht habt ihr auch in den letzten Tagen wieder was gesehen von Greenpeace. Das ist so ganz typisch für uns. Aber wir haben natürlich auch mehrere andere Ziele noch. Wir haben ein Unterstützerinnenziel. Das heißt, wir brauchen sowohl Menschen, die uns im Engagement unterstützen, ja, die uns tragen. Die Aktivistinnen kommen auch daher. Dann brauchen wir Förderinnen, die uns finanziell unterstützen. Das ist natürlich der Bereich, wo ich sehr stark zuständig bin, die finanzielle Basis für unsere Arbeit liefern. Und das sind so die drei großen Ziele. Und daran merkt ihr schon, drei, nicht nur eins, das muss man immer wieder aussteuern, immer wieder neu verhandeln, immer wieder sehen, dass wir uns alle unter dem gemeinsamen Funnel versammeln.
Ach so, gemeinsamer Funnel heißt, dass ihr oben mit der gemeinsamen Brand beginnt.
Ja.
Und mit Brand Awareness beginnt.
Ja.
Und dann am Ende differenziert, ob es eher Sponsor oder eher Aktivist oder in der Mitte irgendwo. Wie ermittelt ihr das? Anhand welcher Daten ermittelt ihr relativ frühzeitig? Und das ist ja eine Art von Vorhersage, in welche Richtung etwas steuert. Ein Interesse oder ein Mensch, der da immer dahinter steuert.
Ja. Wir haben da den Two-Step-Ansatz, den Two-Step-Approach. Das heißt, in der obersten Funnel-Ebene, wenn die Awareness eingesetzt hat und wir jemanden zu uns holen, meistens natürlich digital heute, ne, ist ganz klar, dann bieten wir eine Petition an. Dann bieten wir eine Petition an, um die Leute zunächst mal in eine Aktivität zu kriegen. Erster Level von Aktivismus, ne? Und dann bieten wir an, hey, komm doch in den Newsletter, schau dir doch an oder unterstütz uns auch gleich mit einer Spende. Und dann beginnt die eigentliche Conversion. Das heißt, dieser Petitionsschritt ist für uns eine Vorqualifizierung. In dem Moment schießen wir nicht blind kalt in die Gegend, sondern wir sehen schon, welche Leute Interesse haben an dem Thema und können dann gezielter, auch automatisiert und personalisiert dann natürlich auf die Leute zugehen und kriegen dadurch sehr hohe Conversion Rates.
Trotzdem ist eine andere Ansprache, weil du gerade sagst, Sponsor oder bereit sein, eben da eine regelmäßige Unterstützung zu liefern oder eben sagen, darum geht's mir gar nicht. Mir geht's darum, dass ich mein Engagement, meine Aktivität und ich möchte dorthin. Und da ist meine Frage, gibt's dazu Datenpunkte, die ihr nutzt? Also Petitionen unterschreiben ist schön und gut, aber es machen alle. So, also gibt's etwas, was differenzierend ist?
Ja. Der erste Schritt, Double Opt-in, ganz klar. Also wenn jemand sich darauf einlässt, uns mehr zu geben als eine Petitionsadresse oder E-Mail, sondern aufs Double Opt-in geht, dann wissen wir schon, er ist besser für uns ansprechbar. Die Person können wir mit entsprechenden...
Aber es kann sowohl Sponsor sein, als immer noch auch beides. Ganz noch nicht, ja, differenzierend.
Immer noch beides, ne? Und dann kommen die Angebote. Und dann geht die Journey los, ne? Und dann beginnen wir die Leute. Höchstes Ziel ist immer, die reguläre Mitgliedschaft zu haben, also die Unterstützung über einen dauerhaften Zeitraum, ganz klar. Manche Menschen machen das nicht. Die gehen dann auf den Level einmal Spende, ne? Und die versuchen wir natürlich über die Jahre auch immer wieder zu bekommen. Dann ist der Lifetime Value eigentlich relativ hoch auch bei solchen Leuten. Und so differenzieren wir dann die verschiedenen Gruppen auseinander, ne? Und die kriegen dann ihre entsprechenden Journeys. Ja.
Okay. Und da geht ihr nach Content, nach angeklicktem Content oder wie kommt ihr in diese Richtung?
Ja, das ist im Grunde wie im Lead Nurturing ja auch üblich, verschiedene Levels, auf denen wir uns bewegen, ne? Qualifizierte Levels. Und wenn wir eben sehen, jemand reagiert gar nicht auf die Fundraising-Ansprache, dann bleibt er trotzdem natürlich in der Kommunikation für weitere Aktionen. Das muss man auch immer wieder öffnen. Wir haben dann so Multi-Channel oder Multi-Themen-Newsletter, wo wir dann sagen, hier ist nicht nur ein Thema drin, sondern hier sind viele Angebote drin, was Greenpeace in der Breite so macht. Weil das kann ja immer wieder sein, dass jemand nicht bloß auf Meere steht, dass jemand genauso die Wälder unterstützen möchte. Ne? Und so öffnen wir den Trichter auch immer wieder, denn das wäre in der Tat fatal, wenn wir jemanden immer so weiter einengen.
Und das heißt, bei den Wäldern, die einen wollen auf die Bäume und den Baum retten und die anderen sagen, ja, da überweise ich gerne, dass andere auf den Baum klettern. Das heißt, das klärt sich dann in der Kundenreise klärt sich das dann.
Absolut.
So, dass ihr diese Informationen
bekommt. Das sind verschiedene interne Zielgruppensegmente, die wir dann vor uns haben. Ne? Ganz viele, viele natürlich auch wiederum in der Differenzierung. Aber das unterscheidet sich in so internen Zielgruppensegmenten, wenn wir dann selektieren und so weiter. Ne?
Ja. Und im Newsletter oder in einzelnen Mails zählt ja nun das Thema Personalisierung insofern, dass ihr frühzeitig erkennen müsst, ja, das geht in Richtung Waldinteresse, das ist allgemeines, bestimmte Segmente bilden. Also so eine Art von Predictive-Modell habt ihr dahinter oder arbeitet ihr dran? Das ist ja auch wieder so ein klassisches KI-Thema.
Ja, in dem Bereich noch nicht. Das wäre vielleicht noch ein bisschen, ich sag mal immer, overengineered, ne? Zu sehr zu vermuten zu wollen, dass vielleicht jemand interessiert. Da zählen eher die harten Fakten. Hat der geöffnet oder nicht? Hat der reagiert auf ein CTA oder nicht? Ne? Das ist da das datengetriebene Modell. Wir gehen in anderen Bereichen in Predictive Analysis. Wir gehen in den Bereich Haltbarkeit. Ja? Gehen wir in diesen Bereich. Wir haben ein Projekt im letzten Jahr gestartet, wo wir versuchen, auch mit externen Daten im Profiling besser zu werden. Das heißt, wir wollen rauskriegen, wann ist der richtige Moment, jemanden anzusprechen, ist das nach 3, 4 oder 5 Jahren, wenn er in die Kündigungsgefahr gerät, also wenn er kurz vor dem Absprung ist. Ja? Und das haben wir gemacht und festgestellt, dass uns tatsächlich die Daten, die die KI liefern kann und die sie ständig dazu lernt, helfen kann, immer besser zu werden, diese Leute zu identifizieren. Warum machen wir das? Wir wollen dann die These verfolgen, haben die These verfolgt, wenn man zum richtigen Zeitpunkt den Leuten einmal Danke sagt, gar nicht nach Geld oder irgendetwas fragt, sondern einfach Danke sagt, dann kann das die Kündigungsrate verringern. Und ich rede so begeistert davon, weil das hat schon funktioniert.
Churn Prevention als ein ganz, ganz großes Thema für KI-Anwendung. Und das hat funktioniert.
Ja. Was wir allerdings auch gelernt haben, dass wir wahrscheinlich gar nicht die externen Daten brauchen, um die KI zu trainieren. Da haben wir so Unschärfen erkannt, die vielleicht gar nicht so hilfreich sind. Wir versuchen jetzt mal, mit unseren eigenen Daten, vielleicht auch nicht nur aus Deutschland, sondern international, die KI zu trainieren, um dann ein eigenes Modell zu haben, was uns noch besser hilft.
Was sind weitere Bereiche, wo ihr KI schon einsetzt oder versucht einzusetzen oder plant einzusetzen?
Also ich klammer jetzt mal den individuellen Bereich aus. Wir sind genau in so einer Phase wie, glaube ich, alle Companies, alle Organisationen, wo auch die ein oder andere Person im Unternehmen sich etwas mehr damit beschäftigt, die eine etwas weniger ausprobiert einfach. Ja, was kann man denn damit machen? Ich bin auch so jemand, ne? Ich versuche meinen Job halt eben schneller zu machen dadurch, manche stupiden Dinge nicht mehr machen zu müssen. Stoße auch oft an Grenzen. Aber wir haben auch andere Dinge in der Pipeline. Ich nenne mal ein Projekt, die Company, die dahinter steckt, heißt Augedo aus Österreich. Auch eine junge Company mit erfahrenen Gründern dahinter. Und wir wollen mal versuchen, die haben eine Idee entwickelt, ein Modell schon ausprobiert, dass wir ein Problem lösen. Wenn wir nämlich viele tausende Ads in die Pipeline schicken wollen für die Algorithmen auf Social Media Plattformen und so weiter, dann haben wir die Sorge, dass wir nicht wissen, was die KI macht aus diesen Ads, dass die irgendwas zusammenschmeißt, was wir nicht unter Kontrolle haben. Und dann ist ja die Frage, wie schaffe ich es, mehrere tausend Ads in wenig Zeit entsprechend zu kontrollieren als Mensch? Und da haben die ein pfiffiges Modell. Ja, das läuft so ein bisschen wie Tinder oder so, wo man so mit so einer Wischlogik sehr schnell die KI trainiert. Wo sage ich Ja zu, wo sage ich nicht Ja zu? Und so kann man einige tausend Ads jeden Tag zurückspielen, hat die volle Kontrolle über das Ding und am Ende kommt ein besseres Ergebnis dabei raus. Ja? Und das ist eine ganz spannende Geschichte.
Gibt's noch etwas rund um das Thema KI-Marketing oder allgemein zu Marketing, was du jetzt nicht gesagt hast und was du noch ergänzen möchtest?
Also mich würde in dem Gespräch, was ich mit Marketing, Online-Marketing-Leuten führe, immer wieder interessieren, wie seht ihr diese nächste Welle, die eigentlich, finde ich, noch nie da gewesen ist, an immer geringerer Wirkung von, ich denke mal, klassischen Online-Marketing, weil ne, Fake-Profile, wie ich gesagt habe, Zumüllen des Internets, der Social-Media-Kanäle, das wird für uns alle eine Herausforderung, wie wir eigentlich noch die echten Menschen wirklich von etwas überzeugen können. Das ist für mich das große Thema und ich freue mich über jeden, der darüber diskutieren möchte.
Sylke, herzlichen Dank. Da merkte man schon, du denkst oder Greenpeace denkt immer schon einen Schritt weiter. Danke.
Danke.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.